1. Korinther 13, die Verse 4 bis 8. Was ist Liebe? Ist unser Thema heute. 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8. Dort sagt uns das Wort Gottes über die Liebe Folgendes. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Lasst uns noch einmal beten. Ja, lieber Herr Jesus, danke, dass du die Liebe in Person bist und dass du alle diese Eigenschaften besitzt. Herr, lass uns auch das stückweise erkennen und verwirklichen, was du uns geschenkt hast durch dein Opfer am Kreuz, durch deine große Liebe, dass auch wir Anteil haben dürfen an deiner Liebe und sie weitergeben. Stärke uns jetzt beim Reden und Hören. Dir sei Lob und Ehre gebracht. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, was ist Liebe? Über dieses Thema wurden wahrscheinlich die meisten Bücher geschrieben, die meisten Lieder gedichtet und die meisten Filme gedreht. Und dabei besitzt der Begriff Liebe eine sehr unterschiedliche Bedeutung, was besonders im Urtext, im Griechischen deutlich wird oder auch im Hebräischen. Ich gehe jetzt vom Neuen Testament aus. Es gibt im griechischen, neutestamentlichen Griechisch drei verschiedene Begriffe für Liebe. Und wir haben diese große Bandbreite an Begriffen im Deutschen leider nicht. Deshalb gibt es hier viel Vermischung und Verwirrung über dieses zentrale Thema. Im Griechischen gibt es die körperliche Liebe, die heißt Eros. Dann die Freundschaftsliebe, das ist die Philia. Und schließlich die Liebe Gottes, das ist die Agape. Wir haben also diese drei Bezeichnungen in neutestamentlicher Zeit. Der Eros, die körperliche Liebe, will bekommen, aber nichts geben, auch so bei den Philosophen, etwa Platon. Die Freundschaftsliebe ist eine Liebe auf Gegenseitigkeit. Ich gebe, um zu bekommen, geben, damit man wieder etwas erhält. Und die höchste Stufe ist die Liebe Gottes, die Agape, die sich selbstlos an andere verschenkt und verströmt, ohne unbedingt nun Gegenliebe zu erwarten. Und mit diesem Begriff Agape haben wir es auch in 1. Korinther 13 zu tun und praktisch immer, wenn im Neuen Testament die Rede von der Liebe Gottes ist. Und so auch von Gott selber. In 1. Johannes 4 steht ja dieser gewaltige und grundlegende Vers oder Aussage: Gott ist Liebe. Das ist das innerste und eigentliche Wesen Gottes, Liebe. Gott besitzt vielerlei Eigenschaften, zum Beispiel Heiligkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Aber im Innersten, in seinem eigentlichen Wesen, ist er Liebe. Und selbst wenn er richtet, wenn er strafen und züchtigen muss, geschieht das allein aus Liebe, um den Sünder zurechtzubringen, um den Gottlosen von der Straße des Verderbens hinwegzuretten, hin zum schmalen Weg des Lebens. Die Liebe wird konkret, besonders in der Ehe zwischen Mann und Frau, muss man heute dazu sagen, leider schon, Mann und Frau, ja, nicht Mann und Mann oder Frau und Frau. Die Ehe ist allein zwischen Mann und Frau, so in der Schöpfungsordnung, so in der ganzen Heiligen Schrift. Und auch wird die Liebe natürlich konkret im Umgang mit dem Mitmenschen und auch sollte sie konkret werden, besonders auch in der christlichen Gemeinde, wo schon ein Stück Himmel voraus abgebildet werden soll, wie es einmal im Himmel zugehen wird, wo wirklich Gott Liebe ist und wir in seiner Liebe vereint sind mit ihm und mit allen wiedergeborenen und erlösten Gläubigen. Ich möchte ein bisschen Schwerpunkt setzen auf die Liebe zwischen den Menschen, besonders auch in der Ehe und in der Familie. Nun, es gibt in der Ehe nun speziell alle diese drei Arten von Liebe oder sollte sie geben. Die körperliche Liebe, die Freundschaftsliebe und die Liebe Gottes. Die körperliche Liebe allerdings ist auf die Ehe allein beschränkt. Das ist uns hoffentlich klar von der Heiligen Schrift. Und dort gehört sie auch hin und sollte auch, abgesehen von Krankheitsfällen, wo einer der Partner oder beide nicht dazu in der Lage sind, sollte auch ihren Platz haben in einer christlichen Ehe. Die Bibel ist keineswegs leibfeindlich, aber Sexualität besitzt ihren von Gott gewollten Platz allein in der Ehe zwischen Mann und Frau. So lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 7, ab Vers 1, wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich, es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Da ist schon enthalten, keinen fremden Mann oder keine fremde Frau. Betonung liegt ja auf eigene Frau, eigener Mann. Wir lesen weiter. Der Mann leiste der Frau, was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Damit sind alle Ebenen der Liebe gemeint, eben auch die körperliche Liebe. Weil in der Ehe verspricht man sich gegenseitige Hingabe. Vers 4. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann verfügt über den Leib der Frau. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Und warum? Die Bibel sagt uns, dass Mann und Frau ein Fleisch werden in der Ehe. Ein Fleisch. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Seht ihr, so realistisch und barmherzig ist Gottes Wort, dass er hier sagt, ja, man soll es nur nach gegenseitiger Absprache tun, sich entziehen und auch das für Ruhe haben zum Gebet. Jedes Ding hat seine Zeit, so auch die körperliche Liebe, auch die Zeit zum Beten, zum Ruhen, zum Fasten, zum Dienen. Für alles gibt es die von Gott bestimmte Zeit. Und es ist schön, wenn man sich da auch verständigen kann in der Ehe. Und eben, man soll dann wieder zusammenkommen, damit der Satan einen nicht versucht. Es ist nicht biblisch, wenn sich ein Ehepartner ohne Krankheitsgrund auf Dauer dem anderen verweigert. Das zerstört die Ehe von innen her. Es kann auch Altersgründe haben, natürlich, aber wenn es nicht jetzt unbedingt biologisch begründet ist, dann ist es ungehorsam laut dieser Stelle. Dann soll man wieder zusammenkommen, damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Das sage ich aber als Erlaubnis und nicht als Gebot, wird dann etwas einschränkend gesagt. Aber immerhin ist es doch in Gottes Schöpfungsordnung. Also ich sage nochmal, die Bibel ist nicht leibfeindlich, so wird es heute oft hingestellt. Ja, Christentum, in der katholischen Kirche gibt es ja solche Entwicklungen, dass zum Beispiel es Priester gibt, die dann nicht heiraten dürfen. Der Zölibat, eine Lehre, die erst seit dem Mittelalter aufgestellt wurde. Das gab es also im ersten Jahrtausend noch kaum in der Christenheit, außer beim Mönchtum, das war schon früher. Aber da wurde es auch nicht immer streng eingehalten, in Klammern gesagt. Da gibt es dann viele Auswüchse, und weil es eben auch nicht in Gottes Schöpfungsordnung ist. Es gibt Menschen, die sind zur Ehe nicht fähig, weil sie von Natur aus so geschaffen sind. Da gibt es auch eine Stelle, Matthäus 19. Aber wer zur Ehe fähig ist und dann auch geheiratet hat, da gehört auch dies dazu. Also keine Leibfeindlichkeit, aber Sexualität hat ihren von Gott gewollten Platz in der Ehe, allein in der Ehe zwischen Mann und Frau. Die körperliche Liebe, dann die Freundschaftsliebe, die Philia, das ist dieser zweite Begriff im Griechischen. Es ist doch schön, wenn Mann und Frau die besten Freunde auch sind. So wie man Kameraden hat, wo man vieles unternehmen kann, und wenn das in der Ehe auch so ist, dass man auch weithin gemeinsame Interessen hat, dass man miteinander durch dick und dünn geht, Schönes und Schweres miteinander teilt, einander hilft in allen Dingen. Das ist diese Freundschaftsdimension, diese Ebene, dass man sich einfach ergänzt und einander dient. Man gibt und bekommt wieder, man tauscht sich aus. Dann gibt es aber noch die dritte höchste Stufe und von der wollen wir jetzt ausführlicher hören, auch in 1. Korinther 13, die Agape, die göttliche Liebe, die von Gott geschenkte und in Gott verkörperte Liebe, wenn man so ausdrücken darf. Und diese göttliche Liebe, die sich selbstlos hingibt und opfert, diese Liebe ist ein Geschenk für die gläubigen, wiedergeborenen Christen. Denn diese Liebe übersteigt alle uns von Natur aus innewohnende Kraft. Selbst der Humanist, der in höchster Dimension versucht, das Menschentum in seiner edlen Gestalt zu verwirklichen, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, selbst er kommt hier an die Grenzen, weil er es aus eigener Kraft versucht und letztendlich damit scheitern muss. Die göttliche Liebe ist ein Geschenk Gottes, eine Liebe, die sich hingibt bis an den Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und unser Vorbild hierfür ist unser Herr Jesus Christus selber. In Philipper 2, Vers 8 finden wir diesen zentralen Satz über Jesus, über den Sohn Gottes, der sich seiner Gottheit freiwillig entäußert hat, um uns zu erlösen, um Mensch zu werden wie wir und das Sühneopfer am Kreuz zu erwirken. Da heißt es dann, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist diese völlig selbstlose Liebe. Er hat nichts für sich beansprucht, sondern sich schlachten lassen, wie ein Lamm, das wehrlos zur Schlachtbank geführt wird. Er wäre nicht wehrlos gewesen, aber er hat sich um unserer Erlösung willen wehrlos gemacht im Garten Gethsemane. Er hat sich gefangen nehmen lassen, hat sich ans Kreuz schlagen lassen, aber er ist in Herrlichkeit auferstanden am dritten Tag. Wunderbar. Und auch in Johannes 15, Vers 12 bis 13 lesen wir die Aussage unseres Herrn Jesus Christus. Das ist mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben gibt für seine Freunde. Hingabe für die Freunde, so wie er sich für seine Jünger, ja sogar für die Sünden der ganzen Welt hingegeben hat. Aber wirksam wird es nur für die, die auch in die Nachfolge treten, die Ja sagen zu diesem Opfer auf Golgatha. Jesus ist zwar für die Sünden der ganzen Welt gestorben, aber es heißt, um die Sünden vieler wegzunehmen. Es werden nur derer Sünden weggenommen, dieser vieler, die auch mit ihm wandeln, die Ja zu ihm gesagt haben durch den Glauben. Keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hat Jesus am Kreuz getan. Er hat dort sogar gebetet für die Feinde. Sogar für die Feinde, wenn er gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Liebe liebt also nicht nur die Freunde, sondern sogar noch die Feinde. Und mancher Feind kann dadurch zum Freund Jesu werden. Und wenn wir mit Feindesliebe begegnen, auch den Feinden, unseren Feinden, dann werden wir feurige Kohlen auf ihr Haupt sammeln, das heißt im Römerbrief. Und das heißt, auch sie bekommen die Möglichkeit, zum Glauben zu kommen, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, Jesus nachzufolgen, wenn sie unser selbstloses Vorbild sehen. Dass wir nicht zurückschlagen, dass wir nicht eigene Rache üben, die Rache ist mein, spricht der Herr, sondern dass wir bereit sind, auch hier den untersten Weg zu gehen, der Feindesliebe. Also die Liebe Jesu liebt nicht nur die Freunde, sondern noch viel mehr auch die Feinde. Und das hat er uns ja auch als Gebot gegeben, den Jüngern. In Matthäus 5, Vers 44 und 45 heißt es, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Nun möchten wir zu unserem heute verlesenen Text kommen. Da sind nun verschiedene Eigenschaften, Kennzeichen der von Gott geschenkten Liebe genannt, aufgelistet, wie an einer Perlenkette, wo eine Perle kostbarer ist als die andere. In 1. Korinther 13, in diesem bekannten Hohelied der Liebe. Da heißt es als erstes über die Liebe, über die Agape, also diese göttlich gewirkte Liebe, Die Liebe ist langmütig. Man kann auch übersetzen geduldig. Sie hat den langen Atem. Das ist das erste Kennzeichen und ganz grundlegend. Nun, warum? Jeder Mensch besitzt Fehler und Schwächen aufgrund seiner Sünde. Und keiner ist ohne Sünde, Römer 3. In Sünden bin ich schon empfangen worden, Psalm 51. Und in Johannes 8 sagt der Herr Jesus im Zusammenhang mit der Ehebrecherin, welche die Pharisäer steinigen wollten: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Und keiner kann es tun. Sie waren immerhin so ehrlich zu erkennen, auch wir sind nicht ohne Sünde. Heute gibt es allerdings manchmal Leute, die haben tatsächlich die Meinung, sie seien ohne Sünde. In 1. Johannes 1 steht: Wer das behauptet, macht Gott zum Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wir können nur so weit von Sünde befreit sein, wie wir in Christus sind. Nur so weit. Sobald wir aber ihn betrüben, sind wir schon nicht mehr in seiner Vollkommenheit. Vollkommenheit kann nur geschenkte Vollkommenheit sein, niemals eigene. Und hier auf Erden, das ist meine Sicht, etwa aus Römer 7 und 8, bleiben wir angefochten. Und leider auch können wir in Sünde fallen und brauchen immer wieder die Gnade. Es soll keine billige Gnade sein, versteht mich nicht falsch, aber es soll sich auch keiner überheben. Ich habe kürzlich so jemand gehört bei einem Vortrag: Ich habe seit 8 Jahren nicht mehr gesündigt und es gibt keine einzige Gemeinde, die richtig ist hier in Pforzheim. Und dann habe ich nur vorsichtig zurückgefragt, 1. Johannes 1, diese Stelle, und habe auch gesagt, ob Hochmut nicht auch Sünde ist, weil das wird dann oft übersehen. Man hackt nur auf bestimmten, sehr groben Sünden rum, aber gerade Paulus und auch die Reformatoren haben den Hochmut, den Stolz als eine der Hauptsünden diagnostiziert. Und das wird gerade dann von solchen Leuten sehr gern übersehen. Ja, Geduld als erste Eigenschaft. Und das hängt auch damit zusammen, dass Gott mit uns Geduld hat. Schon längst, wenn es nach uns ginge, hätten wir vielleicht schon längst das Gericht über diese Welt herbeibeschworen. Bei aller Gottlosigkeit, bei allem Frevel gegen Gott und seine Ordnungen, was wir heute mit anschauen müssen, kann uns ja oft ein heiliger Zorn erfassen. Und auch Gott sicherlich leidet darunter und ist traurig und zürnt sicherlich auch, aber noch hält er sein Gericht zurück, noch hat er Geduld mit uns. Und um wie viel mehr sollten wir geduldig sein in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde mit den Fehlern und Schwächen des anderen. Das heißt nicht, dass wir alles zudecken, aber dass wir es in Liebe ansprechen und im Gebet vor den Herrn bringen und ihn bitten um Veränderung. Ja, in der Ehe, Familie, Gemeinde, überall, wo wir mit Menschen zusammen sind auch. Zusammenleben ist nur möglich bei Geduld mit dem anderen. Es gibt zum Beispiel in der Ehe so, dass der eine Partner eine langsamere Auffassungsgabe hat. Vielleicht hört er auch schon schlecht, wenn er älter ist. Dann braucht man Geduld miteinander, muss Dinge auch zweimal sagen. Oder der andere hat einen langsameren Arbeitsrhythmus als der eine. Der eine als der andere, ja, ist egal warum. Der Mann oder die Frau oder wo man auch zusammenlebt oder arbeitet. Dann gilt es auch, Geduld zu haben. Es gibt einfach Menschen, die können schneller arbeiten, andere sind ein bisschen langsamer. Einschlafen sollen sie allerdings nicht bei der Arbeit. Das ist dann nicht mehr vertretbar. Aber dass man auch hier aufeinander achtet. Dann gibt es störende Eigenschaften. Gerade in der Ehe ist so ein Beispiel. Ich habe kürzlich, war ich zu Gast bei einem Ehepaar. Dann hat er mir erzählt, sie müssen schon lange in verschiedenen Zimmern schlafen, weil beide inzwischen so laut schnarchen, dass immer dann einer wach ist. So kann man auch eine gute Lösung finden, nicht? Wenn es nicht anders geht oder eben Rücksicht nimmt aufeinander. Also das ist dann nur die äußerste Lösung, denke ich, für ein Ehepaar. Aber dass man einfach das offen anspricht und nach Lösungen sucht und Geduld hat miteinander. Oder es gibt Krankheiten, wo man auch einander tragt. Es kann passieren, dass plötzlich ein Ehepartner schwer krank wird. Es gab in der Gemeinde in Pforzheim jetzt einen Fall, wo die Frau 6 Jahre an Gehirntumor dahingesiecht ist und der Mann sie pflegen musste, auch durfte. Es ist auch eine Zeit des Lernens, des Reifens. Es wünscht sich sicherlich keiner. Aber ja, Der Herr hat's überwaltet. Dieser Mann war nicht im Glauben und kommt jetzt unter Gottes Wort, nachdem seine Frau vor einigen Wochen heimgegangen ist. Wir kennen diese Familie recht gut. Also Gottes Atem und Gottes Geduld, auch wir sollten geduldig miteinander umgehen. Das nächste, ich muss langsam weiterkommen, es sind noch einige Kennzeichen zu benennen, ist die Güte und Freundlichkeit. Die Liebe ist gütig und freundlich. Während Langmut und Geduld eine eher passive Eigenschaft ist, ist die Güte und Freundlichkeit etwas Aktives, wo man handelt, wo man nicht nur den anderen erträgt und erduldet mit seinen Schwächen und Fehlern aufgrund seiner Sünde, sondern wo man aktiv auf den anderen zugeht. Und die Freundlichkeit sollte nicht nur ins Gesicht geschrieben sein, wie es etwa sprichwörtlich bei den Chinesen und Asiaten überhaupt so ist, Japanern vor allem, glaube ich, sind es. Da muss man immer lächeln, Landeslächeln, es gibt ja auch diese Operette, nicht? Es ist, glaube ich, Japan oder China. Ja, Japan ist es. Also immer nur lächeln. Nein, das sollte auch im Herzen sein, diese Freundlichkeit. Und wenn wir sie nicht haben, dürfen wir sie uns immer wieder erbitten und schenken lassen. Dass wir den Herrn darum bitten, auch auf den anderen zuzugehen. Und dass die Freundlichkeit im Gesicht und im Herzen ist und auch in den Händen und Füßen, dass wir in Hilfsbereitschaft unserem Ehepartner, unserer Ehepartnerin, unseren Geschwistern, unseren Freunden und auch Feinden dienen. Im Haushalt zum Beispiel, in der Familie kann man dienen, bei der Kindererziehung, bei der Gartenarbeit, im Büro, dass man auch hier die Gaben vereinigt, die Gott in eine Familie gelegt hat. Ich erlebe das auch immer wieder, dass wir uns da ergänzen in unseren Eigenschaften, auch bei uns in der Ehe und Familie. Und so kann man auch Schwächen oder weniger starke Begabungen des anderen ausgleichen. Nicht? Der eine ist zum Beispiel stärker in der Kindererziehung, der andere stärker im Büro, aber dass wir auch da aufeinander eingehen und nicht dem einen alles überlassen, aber uns da ergänzen können. Die Liebe ist nicht eifersüchtig oder nicht neidisch, ist das Nächste. Eifer. Eifer kann sehr zerstörerisch sein. Es ist in der Regel davon, dass Gott auch ein eifersüchtiger Gott ist. Das heißt, er erlaubt es nicht, dass man andere Götter neben ihm hat. Und auch um des Menschen willen. Der Mensch würde ins Verderben gehen, wenn er Götzendienst betreibt. Wenn er irgendwelche Götter über Gott, den Herrn, stellt. Das ist verderblich. Das ist gefährlich. Auch um unseretwillen ist Gott eifersüchtig. In seinem heilsamen, zurechtbringenden Sinn. Er hat auch gerichtet. Auch im Alten Bund gab es immer wieder Gerichte über Israel, wo sie abgefallen sind, wo sie in Götzendienst verfallen sind. Aber letztendlich sollte es zur Zurechtbringung dienen. Ja, er hat sein Volk geliebt, er wollte es heilen, zurechtbringen und den Rest hindurch retten, damit es am Ende das Ziel erreicht. Und so auch mit uns. Gottes zurechtbringende Liebe und Eifer. Aber die Liebe ist nicht eifersüchtig, steht hier. Deshalb muss ich das erklären. Es ist nicht dieser gute Eifer gemeint, sondern hier ist eine Eifersucht beschrieben im Sinne von Zerstörung, von Gewalttätigkeit, Hasserfülltheit, Destruktivität. Und solche Eigenschaft soll die Liebe nicht haben. Sie soll nicht gewalttätig, hasserfüllt und zerstörend sein, sondern die Liebe Gottes hat das Ziel der sanftmütigen Zurechtbringung, der Mildheit und der Ruhe. Man kennt den bekannten Satz, Eifersucht ist eine Leidenschaft. Wie geht's weiter? Die Eifersucht was Leidenschaft. Ja, oder die mit Eifersucht was Leidenschaft. Habt ihr das verstanden? Das ist gerade auch in der Ehe ein wichtiger Satz, dass man statt Eifersucht Vertrauen dem anderen entgegenbringt. Es ist ja oftmals völlig unbegründet. Es ist irgendwie ein Misstrauen da und dann stellt sich raus, es ist völlig unbegründet. Man hat sich was eingebildet oder ja. Eifersucht ist an sich immer ein Kennzeichen von mangelndem oder zerstörtem Vertrauen. Was kann dem entgegengesetzt werden? Eben allein Vertrauen. Vertrauen kann dem anderen, dem Ehepartner, dem Gemeindemitglied, dem Freund im Voraus geschenkt werden, dass wir wissen, auf diesen Menschen kann ich mich verlassen. Vertrauen kann aber auch, wenn es schon einmal angeknackst war durch irgendwelche bitteren Erfahrungen, Vertrauen kann wieder neu wachsen durch Bewährung, indem man dem anderen eine Chance gibt, ja, kannst dich bewähren, und wenn ich sehe, es ist doch wieder so wie früher, es ist echt, und dann kann auch das wieder neu wachsen. Dass man weiß, auf diesen Menschen kann ich mich verlassen oder kann ich mich wieder verlassen. Und ich möchte auch sagen, wenn mal eine Enttäuschung war mit einem Menschen, dass man ihn nicht einfach aufgibt, dass man auch da sagt, ja, wir versuchen es wieder, und ich möchte dir diesen Vertrauensvorschuss einräumen. Deshalb wird auch bei der christlichen Hochzeit einander Liebe und Treue gelobt, dass man einfach sich die Treue hält, dass man den anderen liebt, bis der Tod euch scheidet. So heißt es ja bei der Trauung. Leider nicht mehr immer heutzutage, aber es sollte doch auch so heißen. Ja, ein weiteres Kennzeichen, die Liebe, die Agape, die göttlich gewirkte Liebe, prahlt nicht und bläht sich nicht auf. Prahlt nicht und bläht sich nicht auf. Auch hier haben wir Jesus als Vorbild. Es heißt ja über den Herrn Jesus, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Und dass sein Joch auch sanft und leicht ist. Jesus war sanftmütig und demütig im Herzen. Er hat ganz klar bekannt, dass er Gottes Sohn ist. Er hat sich allerdings als Menschensohn bezeichnet, nach Daniel 7. Er ist nicht auf einem Schlachtross, sondern auf einem Esel in Jerusalem eingeritten. Er ist nicht mit Gewalt gekommen, mit Feuer und Schwert, sondern in der zurechtbringenden Liebe, mit Heilungen, mit der Botschaft der Erlösung. Und er hat gesagt zu seinen Jüngern, wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Das ist der untere Weg, der Weg, sich unter den anderen zu stellen und sich nicht über ihn zu erheben. Und auch heute ist es wichtig, dass wir nicht prahlen und uns aufblähen in der Liebe, beziehungsweise das ist ja dann keine Liebe, sondern in der Ehe, Familie, Gemeinde und wo auch immer, dass man vielleicht sagt, ich bin besser als du, ich bin schöner als du, ich bin begabter als du, ich bin reicher als du, ich bin liebevoller als du. Sogar damit kann man noch prahlen. Das wird einem sehr schnell zum Fallstrick. Sondern es heißt in Philipper 2, Vers 3, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ehe etwa sollte eine Dienstgemeinschaft für den Herrn sein und auch für einander und nicht eine Herrschergemeinschaft. Natürlich gilt die biblische Schöpfungsordnung nach Epheser 5, dass der Mann das Haupt der Frau ist, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Aber der Mann soll die Frau lieben. Und Liebe ist auch Hingabe, sogar größte Hingabe, bis zum Tod. Dass man bereit ist, auch sich für seine Frau ganz in den Riss zu stellen. Ja, wenn es Kämpfe gibt, wenn es Angriffe gibt von außen, gerade als Mann, dass man sich dann vor die Frau und die Kinder stellt und nicht dahinter. Müssen wir Männer auch heute ganz wieder neu lernen. Heute werden ja die Geschlechterrollen oft vertauscht, vermischt. Es gibt jetzt das neue Gendering, ich weiß nicht, wer schon gehört hat, dass man überhaupt die Geschlechtsunterschiede aufheben will. Das ist eine schreckliche, frevelhafte Erhebung in der Endzeit. Man will nicht mehr Mann als Mann und Frau als Frau sehen, sondern das völlig unterscheiden, sei es in der Kleidung und bis hin zur Geschlechtsumwandlung. Was für ein Frevel. Man will sich nicht mehr so annehmen, wie Gott einen geschaffen hat. Nein, die Liebe prahlt nicht, bläht sich nicht auf, stellt sich unter den anderen, nimmt sich auch in seiner Geschlechterrolle und Identität so an, wie der Herr einen geschaffen hat. Sich aufblähen, das ist auch ein sich über Gott und Gottes Ordnung stellen wollen. Weiteres Kennzeichen der Agape. Die Agape verhält sich nicht ungehörig. Oder auch zu übersetzen, nicht taktlos. Das heißt, sie ärgert den anderen nicht durch das Verhalten, durch das Reden, durch die Kleidung und Ähnliches. Dass wir es auch hier lernen, Rücksicht zu nehmen. Was stört denn jetzt den anderen, dass wir ihm nicht ein Anstoß sind, womöglich sogar zum Verderben, sondern dass wir fragen, womit kann ich den anderen erfreuen, meine Ehepartnerin, meinen Ehepartner oder Mann und Frau oder Freunde oder Gemeindeglieder. Dazu, wenn ich es einmal so sagen darf, gehört auch die Pünktlichkeit im Gottesdienst. Ich ziehe mich da auch an der eigenen Nase. Ja, das kann manchmal auch ein Anstoß sein, gerade wenn auch Gäste da sind, dass wir hier auch ein Vorbild sind. Und dass wir einfach uns nicht taktlos benehmen. Ich werde auch nach der Predigt noch ein Beispiel nennen müssen, was mir nicht leicht fällt. Jedenfalls, die Liebe erfreut sich durch keusche Zurückhaltung und Rücksichtnahme auf die Empfindungen und Bedürfnisse des anderen. Erfreut den anderen durch keusche Zurückhaltung und Rücksichtnahme auf seine Empfindungen und Bedürfnisse. Dazu gehört übrigens auch, liebe Eheleute, dass man die Schwächen, Fehler oder womöglich sogar Sünden des anderen nicht nach außen nicht die Fehler und Schwächen und Sünden des Ehepartners hinausposaunen. Man sollte das vor den Herrn bringen, auch gemeinsam im Gebet und so unter die Vergebung des Blutes Jesu. Weiteres Kennzeichen, wir sind schon jetzt bei dem letzten Drittel. Die Liebe, Agape, sucht nicht das Ihre. Das heißt, sie ist nicht egoistisch. Was wäre das für eine Liebe, die nur sich selber sieht? Nur, wo ich mich nur selber sehe. Mich selber lieben tue ich ohnehin. Und wenn das Wort Gottes sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann soll das nicht heißen, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst, sondern es heißt, liebe deinen Nächsten, wie du dich selber ohnehin schon von Natur aus, auch als Sünder schon liebst. Versteht ihr? Es gab mal ein Buch vor einigen Jahrzehnten, Liebe dich selbst. Und das war sehr umstritten, weil es total verfehlt ist, schon vom Titel her. Ich weiß nicht, ob es noch jemand kennt. Weil das bestärkt nur das, was ohnehin schon sogar in der sündhaften, natürlichen Art des Menschen liegt, sich selber zu lieben, sich selber zu vergöttern, absolut zu setzen und den anderen zu vergessen. Nein, es geht darum, die Liebe sucht nicht das Ihre, das eigene Ego, sondern sie ist auf das Wohl und auch das ewige Heil, das irdische Wohl und das ewige Heil des anderen bedacht. Mit all ihren Fasern ihres Herzens. In der Ehe gilt es darum, und auch in der Familie und auch in der Gemeinde, einander in den Himmel zu bringen. Sich gegenseitig zu helfen, dass wir in den Himmel kommen. Und sich nicht ein Hindernis zu sein, indem wir uns nur um uns selber drehen, sondern dass wir uns gegenseitig dienen in der von Gott geschenkten Agape-Liebe. Sie sucht nicht das Ihre, dazu gehört auch die Opferbereitschaft. Und Opferbereitschaft ist heute oft sehr klein geschrieben. Dazu gehört aber auch, dass wir uns zurücknehmen können. Wie gesagt, ich buchstabiere da auch immer in meinem Leben noch. Und zurücknehmen, das bezieht sich auch auf die Frage von Kindern. Wenn Gott einer Familie Kinder schenken möchte, dann ist es ungehorsam, wenn man grundsätzlich dagegen sich stemmt. Sage ich mal. Ich spreche nicht dem das Wort, dass man völlig gedankenlos einfach Kind um Kind in die Welt setzt, ohne die Familie zu planen. Aber es ist, denke ich, die größere Schuld, wenn man Kinder völlig ablehnt und sagt, wir wollen überhaupt kein Kind, Verhütung um jeden Preis, vielleicht sogar Abtreibung, was ja dann Tötung ist, Mord ist. Das sollten wir auf keinen Fall tun, Abtreibung. Verhütung, das kann man sachlich und miteinander in aller Liebe erwägen, wie man das tut, ob man die enthaltsamen Tage hält und so weiter. Das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Versteht ihr sicher, wir haben auch Kinder unter uns. Aber grundsätzlich sollten wir den Slogan heute hochhalten, Kinder statt absoluter Selbstverwirklichung, wie es heute gang und gäbe ist. Es ist ja jetzt ein Buch erschienen von einer Frau, die so völlig aus der Welt kommt, Eva Herrmann, mit dem Titel Das Eva-Prinzip. Wer hat davon schon gehört? Ja, es ist ja doch und wird sehr niedergemacht in der Presse. Aber sie sagt im Grunde genau das, in vielen Punkten, was auch die Bibel sagt, über die biblische Schöpfungsordnung, dass es eben kein Segen ist, die Geschlechterrollen zu vertauschen, aufzulösen, sich gegen Kinder zu stellen, nur sich selber zu verwirklichen, nach Profit zu jagen. Der Mensch, der so handelt, wird am Schluss ganz einsam sein. Er wird nicht wirklich glücklich sein. Er hat keine Kinder, er hat vielleicht auch keinen Partner mehr, keinen Ehepartner, steht allein da. Und der heillose Egoismus führt zuletzt in die Verzweiflung. So sollten wir nicht enden, sondern wir sollten altruistisch, das heißt auf den anderen bezogen leben, aber in erster Linie auf Gott bezogen und hier unsere Orientierung und unsere Liebe empfangen und weitergeben. Auch noch ein Punkt dazu, die Liebe sucht nicht das ihre, sondern sie dient Gott. Der Dienst für Gott, den Herrn, beschränkt sich nicht nur auf den Sonntag, sondern auf jeden Tag der Woche. Wir sind immer im Dienst für den Herrn, nicht so, dass wir nicht auch Ruhepausen einhalten sollten. Das ist ein falsch verstandener Aktivismus, manchmal auch in frommen Kreisen. Aber so, dass wir unsere Kraft, so wie der Herr uns lenkt, für ihn einsetzen, dass wir Zeugen für ihn sind in unserem Alltag durch Wort und Tat. Und nun noch, ich möchte noch einige Pinkel kurz streifen. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Eine bittere Wurzel ist der schleichende Tod von Liebe und Ehe. Eine bittere Wurzel. Er versteht mich nicht. Sie versteht mich nicht. Ja, das kann ja sehr schnell passieren. Vielleicht schon vor der Hochzeit, aber spätestens in den Flitterwochen oder einige Zeit danach. Es ist ganz klar, da lernt man sich immer besser kennen. Da entsteht auch manche bittere Wurzel. Dieser schöne, bunte Eindruck aus der Verliebungszeit und vielleicht noch Verlobungszeit weicht in der Ehe der Realität des Alltags. Aber wie schön ist es, wenn man gemeinsam Gott daran arbeiten lässt, an den Herzen in der Ehe, wenn man die bittere Wurzel ausreißen lässt, bevor sie sich festfrisst. Und auch hier gibt uns die Bibel viele Hinweise. Ich möchte nur eine Stelle nennen. In Epheser 4, Vers 26 lesen wir, wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht. Es gibt einen Zorn, der zerstört. Es gibt aber auch einen Zorn, der manchmal berechtigt ist, aber dann sollen wir ihn nicht zum Hass und zum Bösen werden lassen, sondern ja, das zum Anlass nehmen, miteinander zu reden und zu beten. Und so heißt es dann auch weiter, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. In einem Lied heißt es dann noch weiter, ehe ihr verzeiht, von Manfred Siebald, der hat es so schön vertont, lasst die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen, ehe du verzeihst. Das ist eine tiefgehende Weisheit, die uns Gott hier schenkt, denn in der Nacht frisst sich die bittere Wurzel so richtig tief in die Herzensfasern hinein. Und das sollte nicht sein, sondern möglichst noch, bevor man es in den Schlaf nimmt, die Dinge ausräumen. Das ist eine gute Regel. Auch wir machen immer, oder wenn es geht, immer abends eine Andacht, wo wir auch noch einmal im Gebet alles vor Gott bringen können, auch im Gespräch besprechen, wenn was gut gelaufen ist oder nicht so gut, sodass also diese Dinge nicht in den Schlaf genommen werden. Das nur als Ratschlag auch. Deshalb gilt, betet miteinander, redet miteinander, vergebt einander und verzweifelt nicht an den Fehlern des anderen, sondern bringt sie vor den Herrn. Er kann vergeben, verändern und Geduld schenken. Jetzt noch die zwei letzten Kennzeichen. Die gehören sehr eng zusammen. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu, und sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Ja, wie schnell kann es ein böses Wort geben? Wie schnell kann man sich vernachlässigt fühlen oder ungerecht behandelt? Manchmal wird in Ehen, Familien oder sogar Gemeinden ein Notizbuch über die Fehler und Sünden des anderen geführt. Es ist etwas ganz Schlimmes. Gott sagt aber, dass man die Dinge noch nicht mal in den Schlaf nehmen soll, sondern die bittere Wurzel ausreißen. Wir haben es gerade gehört. Das heißt nur nicht, dass die Dinge einfach unter den Teppich gekehrt werden sollen, sondern sie sollen wirklich offengelegt, einander bekannt, unter die Vergebung des Blutes Jesu gestellt werden und dadurch ausgeräumt werden. Das ist der biblische Weg. Das Böse wird durchgestrichen am Kreuz auf Golgatha und so auch durch die Kraft des Herrn im Alltag. Nicht gespeichert wie in einem Computer, sondern gelöscht. Ja, die Computerspezialisten kennen ja die Löschtaste auch. Und das sollte also auch hier so sein mit Sünden und Fehlern des anderen. Auch die eigenen Sünden möchten wir ja, dass sie durchgestrichen sind, ja, durch das Opfer des Herrn. Und so sollten wir auch barmherzig mit dem anderen umgehen. Aber wie gesagt, nicht unterm Teppich einfach so, da kommt es irgendwann wieder hervor. Wir haben jetzt gerade einen Boden bei uns rausgerissen, da kommt der ganze alte Linoleum mit den ganzen alten Gerüchen, alles wieder hervor. Das ist nicht wirklich beseitigt gewesen, das war immer noch verborgen unter der Schicht. Und das muss also wirklich weggemacht werden und durchgestrichen. Gott hat es vergeben, deshalb vergebe ich auch dem Nächsten. Und Böses wird mit Gutem vergolten. Das ist noch eine Stufe weitergehend. Böses mit Gutem vergelten. Den Teufelskreis der Schuld, des Nachtragens, des Hasses durchbrechen mit dem Tun des Guten am anderen. Und die Liebe freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Das ist das, was ich gesagt habe mit dem nicht unter den Teppich kehren. Die Liebe braucht Wahrheit. Liebe und Wahrheit gehören untrennbar zusammen. Dazu gehört auch Offenheit, keine Heimlichkeiten vor dem anderen haben und wahrhaftig miteinander umgehen. Das heißt wiederum in Ehe, Familie oder Gemeinde. Da ist natürlich auch der richtige Zeitpunkt oft wichtig. Nicht jeder Zeitpunkt ist für alles geeignet, sondern wir müssen auch darauf Rücksicht nehmen, wann ist der andere bereit, vielleicht auch eine bittere Wahrheit zu hören. Ja, da gehört auch Taktgefühl dazu. Die Liebe ist taktvoll. Nicht? Es ergänzt sich hier eines mit dem anderen. Aber nicht Dinge hier verheimlichen oder Halbwahrheiten. Redet über alles, was euch bewegt. Gerade in der Ehe gilt das ganz besonders und auch in der Gemeinde. Wenn Dinge offen angesprochen werden, ich werde nachher noch ein Beispiel nach der Predigt bringen müssen, dann können sie auch ausgeräumt werden, dann können sie geheilt werden. Diese Verletzungen und auch diese Schuld kann weggetan werden. Und dann heißt es noch in einer ganz gewaltigen Steigerung und Zusammenfassung, die Liebe Gottes, muss ich jetzt hier einfügen, ja, die göttlich geschenkte Liebe, nicht die menschliche, in Schlagern besungene Liebe. Die ist ja jetzt nicht gemeint, ihr habt es hoffentlich verstanden. Aber die Liebe Gottes erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Sie ist belastbar und sie kann den Menschen verändern. Sie ist ja so, dass sie die Sünden der ganzen Welt auf sich geladen hat. Das heißt, sie trägt alles, wirklich die Sünden der ganzen Welt. Aber es, wie schon gesagt, es werden nur die Sünden vergeben, die auch vor Gott bekannt und bereut werden. Und diese Liebe hört niemals auf. Weil Gott selber Liebe ist, ist auch die Liebe Gottes ewig. Und Ewigkeit, wie kann man sich das vorstellen? Dazu noch ein Bild, was ich auch mal gehört habe. Wenn ein Vöglein alle 1000 Jahre ein Körnchen abpickt von einem sehr hohen Berg, alle 1000 Jahre kommt ein Vöglein und pickt ein Körnchen ab von einem sehr hohen Berg. Dann kann man sagen, wenn der ganze Berg abgepickt ist, dann ist eine Sekunde in der Ewigkeit vergangen. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Also es ist endlos, ja. Und eine ganz andere Seinsqualität aber als hier. Und wenn wir einmal Gott in seiner Herrlichkeit und Liebe und Reinheit schauen, was wird das sein für eine Freude? Diese Liebe, die nie endet, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm sein dürfen, dass es nichts mehr Böses, nichts mehr Störendes gibt, nichts mehr, was wir einander vergeben müssten, sondern es ist alles abgewaschen durch das Blut des Lammes, Jesus Christus, unseres Herrn und Heilandes. Und wir dürfen ihn schauen, wie er ist in seiner Herrlichkeit. Ich schließe mit einem Gedicht, das ich vor einigen Jahren einmal zu diesem Thema Liebe, Liebe Gottes geschrieben habe. Da ist nochmal einiges zusammengefasst. Die Liebe ist ein Wunder, Geschenk aus Gottes Hand. Wir können sie nicht machen, Gott selbst hat sie gesandt. Wir sehen sie erstrahlen wie Licht nach langer Nacht. Und dürfen dankbar wissen, Gott selbst hat dies vollbracht. Wo Gottes Liebe einkehrt, wird immer Freude sein. Denn auch am Tag der Schmerzen lässt er uns nicht allein. Wir dürfen Liebe schenken an den, der sie begehrt. Durch unsere Tat der Liebe wird Gott der Herr geehrt. Die Liebe ist beständig. Die Liebe hört nicht auf. Sie sucht nicht das, was sie will. Sie nimmt Verzicht in Kauf. Sie will sich dir verströmen, lässt deine Hand nicht leer, gibt mehr, als sie erwartet, ist immer um dich her. O Liebe, tief und rein, die sich am Kreuz verströmt hat. Wir dürfen von dir leben und deine Boten sein. Amen.